Super 8, das Kinomagazin.
Außergewöhnlich, skandalträchtig, alles andere als nur alltäglich. So ist das Kino heute leider meistens eben nicht mehr. Im Gegenteil, der Großteil der Filme, der zu uns in die Kinos kommt, folgt einer klassischen Erzählstruktur und bietet standardisierte Bilder, die vor allem eines sein sollen, nämlich massentauglich. Für künstlerische Individualität abseits des Mainstreams bleibt im Kino immer weniger Platz, wenn überhaupt, dann meist nur noch auf Festivals. Ein kleines Filmfest hier in Leipzig widmet sich in diesen Tagen ausführlich dem anderen Kino, verstörend, abseitig, experimentell. Unter dem Titel Gegenkino läuft das Festival seit Donnerstag und noch bis zum 13. April. Wir wollen ausführlich über das Festival und die Idee dahinter sprechen. Und dazu begrüße ich jetzt hier zwei der Initiatoren bei mir im Studio. Hallo Sebastian Gebeler und Inga Brandtin. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Andreas.
Ja, ich habe es eben schon ein bisschen angedeutet, dass es so eine Art Gegenentwurf zu dem ist, was wir normalerweise bei uns im Kino sehen können oder sehen müssen, weil sehr viel wenig Platz nur noch für andere Formen von Kino da ist. War das auch der Auslöser, dass ihr gesagt habt, wir müssen da jetzt mal ein anderes Zeichen setzen, oder woher kam die Idee zu diesem Festival?
Der Initiator war eigentlich Sebastian und der hat mich gefragt, ob ich dazukomme, aber tatsächlich war das die Idee, vor allem entstammt die Idee eher diesem Thema, dass das Kino so totgesagt ist, das zwar schon seit Ewigkeiten, also Totgesagte leben in diesem Fall tatsächlich länger, aber Kino muss ja auch sich selbst neu erfinden und selbst neu denken in der digitalen Welt, in der das Kino an sich immer mehr obsolet wird, und da mal zu schauen, was geht denn überhaupt und was bedeutet Kino denn noch, mal abgesehen von dem, was du gerade angesprochen hast, vom Mainstream, das war die Idee, das aufzuzeigen und da vielleicht auch Konzepte vorzustellen.
Gab es denn so einen bestimmten Moment, Sebastian, wo du gesagt hast, jetzt reicht's mir, ich brauche jetzt was anderes? Gab es einen konkreten Auslöser oder war es so eine Schnapsidee in der Kneipe?
So einen konkreten Auslöser gab es nicht, aber es gibt natürlich so verschiedene Ansatzpunkte, wo wir gesagt haben, da kann man das Kino nochmal auf seine Potenziale hin befragen. Und wie du schon angedeutet hast, der Kinobesuch hat sich ja quasi schon so ein bisschen eingeübt. Also da passiert nichts mehr Spannendes. So, man geht ins Kino, vor einem ist die Leinwand und man hat zwar, sag ich mal, die Möglichkeit, noch eine andere Wahrnehmungsform anzulegen. Also da wird mir eine Geschichte erzählt von einem Helden, mit dem ich mich identifizieren kann vielleicht. Aber der Ablauf und die Inhalte, mit denen man da konfrontiert wird, die sind doch relativ konstant. Und an diesen Punkten, also an der Situation, zum Beispiel, wo befindet sich die Leinwand oder an dem Identifikationsangebot, was einem gemacht wird, an diesen Punkten haben wir also angesetzt und haben gesagt, wie kann man das verändern und wie kann man das Kinoerlebnis spannender machen. Ja, also wir haben zum Beispiel bei verschiedenen Veranstaltungen haben wir die Raumsituation geändert. Die Leinwand zum Beispiel wird über dem Zuschauerraum hängen, oder wir werden bewusst die Konzentration oder die Aufmerksamkeit des Zuschauers manipulieren und, sag ich mal, ein bisschen anders steuern, als das bei einer normalen Filmerfahrung der Fall ist.
Wir sprechen nachher noch ausführlicher über das Programm. Ich würde gerne am Anfang noch ein bisschen bei der Idee bleiben und bin neulich beim Lesen über ein sehr spannendes Zitat gestolpert. Ich lese es euch kurz vor und ihr dürft raten, von wem es ist und vor allem von wann es ist. Ich glaube immer weniger an die üblichen Kinokonventionen und Dramaturgien, eine Unterforderung des Zuschauers. Mich interessiert die Hinwendung zu Formen, die eher den Kunstbereich streifen, als die klassische Kinodramaturgie. Ich fürchte, das Kino verliert derzeit einen Großteil seiner Relevanz. Es hat sich aus dem gesellschaftlichen Diskurs verabschiedet, sich eingeengt auf immer dieselben Inhalte und Formen. Das Publikum will aber mehr als nur Blockbuster. Ich rechne mit einer Gegenentwicklung. Wer hat's gesagt und wann?
Ich glaube, das ist ein relativ altes Zitat, vielleicht aus dem Umschwung vom Stumm zum Tonkino.
Mhm. Gute Vermutung, was meinst du,
Inga? Ich schätze, es war, klingt ein bisschen nach Godard vielleicht.
Ja. Ich finde auch, man hat so das Gefühl, es kommt irgendwie aus einer verlorenen Zeit, und ich finde es sehr spannend, dass ihr beide das ganz historisch verortet. Es ist tatsächlich total neu. Es ist Philipp Gröning in einem Interview zu Die Frau des Polizisten, der gerade ins Kino kommt gerade in die Kinos gekommen ist und ja auch so ein bisschen versucht, so ein Gegenentwurf zur klassischen Dramaturgie zu sein. Aber tatsächlich hat man das Gefühl, diese Auseinandersetzung mit dem Kino und seinem Mangel an Mut, so wie es eben auch beschrieben hat, die ist doch eigentlich ganz alt, oder? Das hat es doch eigentlich immer schon gegeben, und es hat auch immer Leute gegeben, die versucht haben, dagegen zu rebellieren.
Ja, es gab halt immer Umbrüche. Es ist halt kein, also momentan natürlich immer in der Zeit, in der man selbst steht, so wie wir jetzt, hat man das Gefühl, es ist ein ziemlich statisches Medium. Ja? Wenn man jetzt Kino an sich als Medium sehen kann, so in dem Fall. aber dann hat man schon das Gefühl, es ist recht statisch. Ich meine, es gibt den einen oder anderen Aufreger, wie beispielsweise bei Blau ist eine warme Farbe, um Gottes Willen, Sex sehen zwischen Frauen, oh mein Gott. Und also klar, dann hat man mal so ein kleines Skandälchen, aber das reißt ja niemanden vom Hocker. So, also das trägt sich kurz über die PR-Zeit, die der Film braucht, um anzulaufen, und dann ist es wieder vorbei. Und es ist halt alles sehr konstruiert. Also es wirkt halt genau so, als müsste es so sein, damit der Film kurz Aufmerksamkeit bekommt. Und zum Beispiel die Frau des Polizisten wird schätzungsweise ein Film sein oder ist ein Film, der wahrscheinlich kein großes Publikum bekommt, weil er Laufzeiten überschreitet, weil er Handlungs- oder Sehgewohnheiten auch unterschreitet in dem Fall, weil er es minimiert alles. Und dann natürlich wieder irgendwie Deutsch, Drama, Gewalt. Und das erfüllt ja wieder so bestimmte Sachen, wo das Publikum gleich sagt, nee, also ist mir nix. Und die Zuschauer selbst waren wahrscheinlich noch nie wagemutig, also das würde ich mal so unterstellen, aber gerade das deutsche Publikum, und das sieht man am deutschen Kinoprogramm, ist noch weniger wagemutig als alle anderen zusammen. Und
ja, ich weiß es manchmal gar nicht, bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob das wirklich am Wagemut des Publikums liegt, weil wenn man sich dann den Zuspruch anschaut, den manche Festivals erreichen, indem sie halt eben so kleine, abseitige Felder besetzen, dann ist es ja wiederum durchaus interessant, dass es dafür auch ein Publikum gibt, was dahin strömt, was gezielt danach sucht oder gerade auch im Netz Angebote wahrnimmt, die eben jenseits des Mainstreams liegen. Vielleicht hat auch ein bisschen der Markt einfach die Hoffnung aufgegeben, zu sagen, wir können da noch irgendwie ein Publikum damit erreichen. Ich meine, habt ihr Angst, dass ihr vor leeren Seelen sitzen werdet? Doch wahrscheinlich nicht.
Doch. Die Angst ist immer da. Aber
es ist halt die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ja, wer will was und was wird geboten? Also deswegen können wir dieses Filmfest, wie du es vorhin so schön gesagt hast, gefällt mir besser als Festival, auch so ein bisschen als Experiment sehen, um vielleicht diese Frage für uns zu beantworten. Also wir geben etwas und wir schauen, kommt jemand und nimmt uns das ab. So. Ja, also das bleibt halt so ein bisschen die Frage.
Wie war das denn bei euch? Das ist eine doofe Frage, aber trotzdem ist sie, glaube ich, nicht ganz unwichtig. War es leicht, Fördergelder dafür zu bekommen und jemanden dafür zu begeistern, der gesagt hat, ja, ich finanziere euch das Ganze?
Das war nicht leicht. Also die Stadt Leipzig zum Beispiel, die betreibt einen Kulturbetrieb, der ganz ohne Film auskommt. Da werden Filmprojekte oder Filmfestivals gar nicht gefördert. Und bei der Kulturstiftung des Freistaates, da kam das Konzept ganz gut an und die haben uns also Fördergelder bereitgestellt. Aber an sich ist es, glaube ich, wirklich schwer zu sagen. Wir führen diese aktive Debatte, was kann Film leisten und was sind die Potenziale des Films. Diese Debatte wirklich mit künstlerischen Potenzialen zu führen, das ist wirklich, glaube ich, sehr schwer. Auch bei in der Filmförderpolitik durchzusetzen, die wirklich nur standortorientiert oder nur nach ästhetischen Kriterien arbeitet, die Ränder des Films nicht aufsucht.
Ne? Passiert das jetzt dann weitestgehend auf eigenes Risiko der beteiligten Kinos? Also man darf es vielleicht ruhig nochmal sagen, das ist das UT Connewitz hier in Leipzig, das ist das Loro-Kino und die Schaubühne im Lindenfeld. Sind die Träger letzten Endes mit eigenem Geld eingestiegen, um zu sagen, wir stemmen das Ganze?
Genau, also da sind die Spielstätten mit eigenem Risiko dran beteiligt. Und insofern, wie ich schon sagte, die Angst ist so ein bisschen da, dass der Zuschauerzuspruch da
der Kalkulation widerspricht.
Ja. Ich glaube, die Angst ist ein bisschen unbegründet, denn es sind sehr viele spannende Themen mit dabei bei euch im Filmfest Gegenkino hier in Leipzig, das seit letztem Donnerstag läuft und noch bis zum 13. April versucht, einen neuen Blick ein bisschen auf das Kino zu werfen, auf der Suche nach allem anderen als den klassischen Konventionen, die wir normalerweise im Kinosaal erleben. Wir haben eben schon so ein bisschen über die Idee gesprochen, die dahinter steht, wollen jetzt ein bisschen ausführlicher das Programm vorstellen, was die Zuschauer noch in den nächsten Tagen hier in Leipzig sehen können. Was sind das für Schwerpunkte oder für besondere Veranstaltungen, die ihr da zusammengestellt habt?
Tatsächlich ist es schwierig, in dem Programm irgendwie persönliche Schwerpunkte zu setzen, weil es rundherum das sage ich jetzt nicht aus Eigenwerbung, sondern weil ich da tatsächlich von überzeugt bin, rundherum ein total rundes, nicht an Höhepunkten armes Programm geworden ist. Und heute Abend wir haben eine Videoinstallation in unseren Programmablauf eingebaut. Und diese Videoinstallation wird heute Abend in der Schaubühne eröffnet. Und es wird verschiedene Arbeiten von verschiedenen Künstlern, unter anderem von Clemens von Wedemeyer, zu sehen geben. Und dabei stellen wir natürlich auch so die Frage, Kino bzw. Videokunst, das geht ja manchmal auch so ein bisschen Hand in Hand, sagen wir mal Film und Videokunst, ohne das abgetrennt voneinander zu sehen. Was passiert da quasi? Wir haben die Leinwand abgelöst und die Raumsituationen aufgelöst, sodass der Zuschauer sich in so einer Bilderwelt bewegt. Im Ballsaal der Schaubühne ist es auch ein total schönes Setting. Und das wird also heute Abend eröffnet und wird dann noch übers Wochenende zu sehen sein, die Ausstellung. Und innerhalb dieser Installation haben wir auch eine Podiumsdiskussion heute Abend angesiedelt mit führenden Vertretern der Filmszene Deutschlands, die da einfach über das Wohl und Wehe, die Zukunft des Kinos oder überhaupt das Kino als Ort debattieren werden, auch als Arbeitsfeld, was ja immer so ein bisschen hinten runterfällt, dass das einfach auch ein riesen Arbeitsfeld ist, Kino und alles, was damit zu tun hat. Genau, das wird heute Abend sein. Sebastian, magst du noch was dazu sagen?
Ich glaube, Andreas hatte nach den Schwerpunkten gefragt und ich glaube, das ist so ein inhaltlicher Schwerpunkt, der den Wechsel vom analogen zum digitalen Medium betrifft. Und ich glaube, aktuelle Tendenzen sehen ja so aus, dass der Film eher das Kino verlässt und ins Netz abwandert oder in die Galerie oder auf digitale Datenträger. Und das wollen wir thematisieren, zum einen, indem wir, wie Inga das schon gerade beschrieben hat, diese Ausstellung mit Videokunst machen und aber die Kunst wieder zurück ins Kino holen. Ne? Also wir zeigen diese Videokunst nicht in einer Galerie, sondern in einem Kinoraum. Und zum anderen führen wir diese Debatte eben auch auf dem Podium. Da haben wir zum Beispiel den Lars-Henrik Gass aus Oberhausen von den Kurzfilmtagen da, der zuletzt ein ganz spannendes und aufsehenerregendes Buch zum Thema verfasst hat. Da formuliert er verschiedene Thesen, die eben ausgehen von dem Punkt oder von der Behauptung, dass das Kino mal wieder gestorben ist oder gerade stirbt. Ausgehend von dieser Behauptung formuliert er also verschiedene Thesen, die so die Filmförderung betreffen und eben auch die künstlerischen Potenziale vom Medium Film. Und genau, und er wird dann heute Abend später seine Thesen da, denke ich mal, in die Runde werfen und hoffentlich auf viel Widerspruch stoßen.
Ja, ihr habt ja gesagt, es gibt eigentlich, wenn man sich jetzt auch die kommenden Tage noch anschaut, es gibt jetzt nicht so einen klassischen Überbau, wo man sagen könnte, das ist jetzt das alleinige Oberthema, sondern es sind ja durchaus viele verschiedene Schwerpunkte, die gesetzt werden. Nach welchen Kriterien wählt ihr das dann aber, oder habt ihr es ausgewählt, dann zum Beispiel zu sagen, wir machen jetzt einen Abend zu Harun Faruqi mit Filmen von Ihnen, ja teilweise auch ältere Sachen, die bewusst mit dazugenommen wurden. Sind das jetzt eher so persönliche Lieblinge von euch gewesen, wo ihr gesagt habt, das ist etwas, das würde ich gerne, dem würde ich gerne einfach mal wieder eine neue Öffentlichkeit verschaffen? Oder gab es vielleicht trotzdem so eine Idee, die das Ganze miteinander verbindet, jetzt jenseits des Gedankens der Digitalisierung?
Also es gab jetzt keine inhaltliche Idee. Der Überbau ist vielleicht eher der Präsentationsvielfalt. Also wir haben versucht, möglichst viele Präsentationsformen zu finden, denen man im Kino sonst nicht begegnet. Also da ist, glaube ich, Faruqi vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel, aber wir haben halt ganz viele musikalische Beiträge, also Musik setzt sich mit Film auseinander. Vor zwei Tagen hat Felix Kubin einen Experimentalfilm live vertont. Genau, noch im kommenden Programm wird Josef van Wissem das noch machen. Und wir haben auch einen Lautpoeten, der sich quasi als Gegenstück zur cineastischen Dada-Bewegung da auch mit seinem Körper nochmal artikulieren wird.
Und, Blonk heißt der.
Genau, also von daher ist das, glaube ich, wirklich schwierig, so einen inhaltlichen Faden zu finden. Und es ging es, wie gesagt, eher darum, verschiedene Formen auszutesten.
Da gehört natürlich auch die Provokation einfach nochmal deutlich mit dazu. Und wenn man nach Provokation fragt, wir haben vorher das Sex-Thema mal kurz gestreift, im Programm läuft auch Salon Kitty von Tinto Brass, auch ein absoluter Skandalfilm, bei dem ich neugierig wäre, welche Version ihr denn überhaupt aufgetrieben habt. Da kursieren ja diverse Schnittinformationen. Ich glaube, der Film variiert zwischen 140 und irgendwie 100 Minuten. Keiner weiß eigentlich so genau, wo sich eigentlich die vollständigste Version dieses Films eigentlich derzeit befindet.
Genau. Also wir haben die deutsche Fassung, also 35 mm, wie sie damals zum Filmstart in den deutschen Verleih kam. Aber unser Gast, Markus Stiegelegger, der wird quasi die geschnittenen Szenen mitbringen, weil der exklusiven Zugang zur Blu-ray-Fassung hat, die gerade in der Publikation oder im Mastering ist. Und der wird uns quasi, bevor wir den Film sehen, nochmal die skandalträchtigsten Highlights gebündelt quasi zeigen.
Also das Puzzle muss dann quasi im Kopf des Zuschauers zusammengefügt werden.
Ja, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, für alle Leute, die den Film nicht kennen, das ist so ein bisschen eine Mischung aus pornografischem und Nazi-Trash. Der hat das ja mehrfach gemacht, der Brass mit in seinem Film. Film, wo er das versucht hat, so ein bisschen miteinander zu vereinen. Und ich glaube, der ist wahrscheinlich in der vollständigen Fassung nie irgendwo öffentlich gezeigt worden. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Wenn man danach liest und danach sucht, so ein bisschen im Netz, findet man eigentlich immer nur die Hinweise auf das, was alles fehlt an diesem Film, was einfach nicht mit dazugehört. Und insofern ist ja ganz spannend, dass es tatsächlich jetzt eine vollständige Blu-ray dann irgendwann auch geben wird mit der kompletten Fassung.
Na, was das betrifft, werden die Leute wagemutiger, ne? Da sind sie dann. Aber ich glaube, der Film ist auch so harte Kost und skandalträchtig genug.
Richtig. Also wer genaueres noch über das Programm erfahren möchte, findet natürlich Informationen auf der Website von euch, von Gegenkino. Wir stellen die Sachen auch bei uns mit ins Netz. Wenn Sie möchten, können Sie es auch dort nochmal nachschauen bei detektor.fm. Aber ich würde zum Schluss gerne nochmal auf das Stichwort Musik ein bisschen zu sprechen kommen. Du hast die beiden Sachen erwähnt. Ist das etwas, was wo ihr von Anfang an gesagt habt, das wollen wir auf jeden Fall mit drin haben, so ein bisschen Genre-Crossing, dass also auch tatsächlich andere Medien mitbespielt werden, nicht nur die Bilder als solche?
Ja, unbedingt. Also das stand nie außer Frage, dass wir da verschiedene Medien mit einbeziehen wollen. Und das ist, glaube ich, auch so eine Stärkung des Kinoerlebnisses. Also zum Beispiel eine Stummfilmvertonung kann ich also zu Hause nicht im Heimkino reproduzieren. Und genau, das war für uns wichtig.
Ja, und auch den Lautkünstler, den ihr erwähnt habt, auch so etwas ist natürlich schlecht, irgendwie im Heimbedarf nachzumachen oder übers Netz zu bekommen.
Das ist richtig. Ja, der Mann ist der tritt sehr, sehr selten auf. Also es ist quasi eine Rarität, den zu erleben. Und das, ich glaube, das ist eher so ein wirklicher Geheimtipp, da ins Loru-Kino zu kommen und den Blanc dann performen zu sehen.
Und auch wir haben die Möglichkeit, ihr habt es mitgebracht und wir hören jetzt gleich rein in seine Lautkünste und danach noch einen Ausschnitt von der Band. Sagst du es bitte nochmal, Sebastian?
Es ist Josef van Wissem, ein Solokünstler, der tatsächlich mit einem historischen Instrument einen Buñuel-Film vertonen wird und er spielt die 24-seitige Laute.
Sehr, sehr spannend. Jetzt gleich hier bei uns zu hören. Ich sage vielen Dank für den Besuch hier bei mir im Studio, Sebastian Giebeler und Inga Brandtin. Vielen Dank euch beiden.
Danke auch.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.